Hallo und herzlich willkommen zur 8. Tür des Fokus- und Linux-Adventskalenders. Und heute geht es um ein Thema, von dem ich mir ziemlich sicher bin, dass es da draußen einige gibt, dass das gerne mal vernachlässigt wird. Natürlich sind die Teilnehmenden dieser Episode davon ausgenommen. Wir sprechen über ein leidiges Thema Dokumentation und ich freue mich zum einen mal, Gina Heuske begrüßen zu dürfen.
Hallo.
Gina, stell dich doch gerne mal vor. Du warst ja letztes Jahr schon bei uns im Adventskalender, aber vielleicht gibt es ja wirklich Leute, die deinen Namen noch nie gehört haben. Wer bist du und was machst du?
Ja, das kann schon durchaus mal vorkommen, wenn man sich nicht mit 3D-Druck beschäftigt. Also mein Name ist Gina Heuske, ich bin aber bei vielen Leuten auch bekannt als Fusel. Und ich bin die, die Projekturheberin und Maintainerin auch nach wie vor von Octoprint. Das ist so, ja, man könnte sagen, ein Babymonitor für 3D-Drucker. So ein webgesteuertes Interface, worüber du halt eben so alles, was an deinem 3D-Drucker gerade so abgeht, kontrollieren kannst, Jobs starten und so weiter und so fort. Und da muss ich natürlich auch Sachen dokumentieren. Es ist ein Open-Source-Projekt. Open-Source und Dokumentation ist ja manchmal so ein bisschen so ein schwieriges Thema. Aber ich habe mir da über die Jahre schon sehr viel Mühe gegeben, dass es nicht ganz so schlimm vernachlässigt wird.
Sehr schön. Ja, und wenn euch das Thema 3D-Druck interessiert, liebe Zöhne, dann schaut gerne mal in die Shownotes. Da haben wir nämlich die Folge über Octoprint letztes Jahr auch verlinkt. Und ich fand die sehr interessant. Ich habe sehr viel mitgenommen. Vielleicht geht es euch ja auch so. Und auf der anderen Seite haben wir Tanja Roth mit dabei, die aus einem ganz anderen Kontext kommt. Und deswegen freue ich mich sehr über diese Episode. Hi, Tanja.
Ja, hallo. Ja, mein Name ist Tanja Roth, wie schon gesagt. Ich lebe und arbeite in Nürnberg und bin eigentlich tatsächlich seit fast 25 Jahren in der technischen Redaktion und Dokumentation unterwegs. Einfach entstanden aus einem Interesse für Sprache und Technik, was ich tatsächlich immer schon hatte. Mich haben immer schon beide Felder interessiert. Und ich habe erstmal als Berufseinstieg in unterschiedlichen Bereichen gearbeitet, im Maschinenbau, in der Medizintechnologie und bin dann irgendwann in die IT gewechselt. Und seit 2005 arbeite ich für die SUSE. Und das war auch tatsächlich mein Einstieg in die Open-Source-Welt. Und da bin ich eben auch im Doku-Team und habe dann lange Zeit gearbeitet an unserem Community-Projekt, an der Open-SUSE, habe aber auch Doku zu unseren Enterprise-Produkten geschrieben, dem Server-Produkt, dem Desktop-Produkt, dem High-Availability-Produkt, SUSE Manager und SUSE OpenStack Cloud. Ja, und jetzt seit 2020 bin ich Projektleiterin, aber immer noch im gleichen Team. Und freue mich einfach, weil es ein tolles Team ist. Es macht immer noch riesig Freude.
Absolut, ja. Also finde ich halt spannend, dass wir diese Kombination haben, weil wir haben auf der einen Seite ein Open-Source-Projekt, das sehr aktiv genutzt wird, was aber von einer Person maintained wird, und auf der anderen Seite, wie es aussieht, wenn man im großen Team auf mehreren Schultern die Last der Dokumentation verteilt. Ich bin sehr gespannt, was wir hier in der Folge so mitnehmen können und kann auf jeden Fall auch schon sagen, ich habe auch schon mit der Open-Source-Dokumentations- Geschichte bei euch zu tun gehabt, Tanja, weil ich habe auch schon mal was zur Uyuni-Dokumentation beigetragen. Da gibt es ein dediziertes Repo und ich muss zugeben, ich bin jetzt ja auch schon eine Weile in der Branche und habe auch immer mal wieder so bessere und schlechtere Doku geschrieben und ich habe allein mit meinem ersten Merge-Request so viel schon mitgenommen, weil da so viel gutes Feedback kam. Schreib's doch mal so, formulier's doch mal so um, guck mal, so würde das freundlicher klingen. Und das ist echt super. Freut mich, dass es da Leute gibt, die sich mit dem Thema beschäftigen, was manche ja eigentlich gerne unter den Teppich kehren. Von daher die erste Frage gleich mal an euch beide. Was zählt denn für euch überhaupt als Dokumentation? Ich frage so ein bisschen aus dem Hintergrund, weil mir schon öfters mal was als Doku verkauft wurde, was ich jetzt nicht notwendigerweise als Doku bezeichnen würde. Wie seht ihr das so?
Also ich würde halt sagen, Dokumentation sollte schon eine gewisse Struktur aufweisen, vielleicht erstmal. So einen roten Faden. Es sollte ja Prosa sein, also jetzt nicht nur irgendwie Stichpunkte, die irgendwo hingeklatscht sind. Das kann mal für irgendein kleines, winziges Tool in Ordnung sein, wenn das nur intern benutzt wird und nur von einem Team und der Rest dann auf der Tonspur quasi übertragen wird. Aber das sollte auch wirklich nur kurzfristig sein, meiner Meinung nach. Ich bin da halt ein relativ großer Freund davon, einfach Sachen aufzuschreiben, Details aufzuschreiben, im Notfall auch Parameterdokumentationen aufzuschreiben und einfach auch Struktur reinzubringen, sowas wie, was ist es, wie benutze ich es, also was ist es, was macht es, wie benutze ich es und was muss ich beachten, welche Dependencies hat es und sowas. Also das wäre für mich so wirklich das, was ich versuche bei selbst kleinen, schnellen Command-Line-Tools, die ich mal schnell irgendwo noch so mitbastle, mitzugeben in Form von einer README. Ja, bei größeren Systemen kommen dann noch API-Dokumentation dazu, End-User-Dokumentation und so weiter und so fort. Das wird dann schon etwas komplizierter.
Sehr gut. Was sagst du, Tanja? Was ist dein Fokus?
Ja, ich bin ganz bei dir, Gina. Struktur sollte die Doku auf jeden Fall haben und eben mehr als nur so drei hingeworfene Stichworte. Wir haben im Team tatsächlich auch schon oft drüber diskutiert, was ist denn alles Dokumentation? Und also auch aus Kundensicht jetzt nochmal betrachtet, ist tatsächlich vieles Doku, woran man vielleicht klassischerweise erstmal gar nicht denkt. Also Release Notes sind natürlich auch Dokumentation, die wir für jedes Release haben. Dann natürlich auch die klassische Produktdokumentation, die wir ja tatsächlich früher bei SUSE auch lange noch als gedruckte Handbücher ausgeliefert haben.
Wow.
Aber natürlich zählen auch sowas wie Man-Pages, die einfach die Kommandozeilentools erläutern, dazu. Für mich zählen aber auch How-Tos oder Tutorials dazu und auch tatsächlich sowas wie Knowledge-Base-Artikel, Blogposts, selbst eigentlich Hilfetexte in der Softwareoberfläche. Und wenn sie nur sagen, hier in dieses Kästchen muss der und der String rein, das ist für mich, zählt das alles als Doku, aber jetzt auch wirklich bezogen auf technische Doku. Ich meine, Doku kann ja noch darüber hinausgehen, aber ich denke, in dem Kontext hier sprechen wir ja erstmal von technischer Dokumentation. Aber das ist tatsächlich unglaublich vielfältig.
Also kann ich in Zukunft in meinem Team sagen, wenn ich wieder so ein Markdown-File mit ein paar Stichworten hingeworfen bekomme, okay, das ist jetzt keine Doku, bitte noch ein bisschen Prosa und ein bisschen Struktur mit reinbringen. Das hilft mir schon mal weiter.
Ja,
das ist das, was wir hier immer als Raw-Doku bezeichnen, als Raw die Rohfassung sozusagen, die wir ja auch oft kriegen als Input und aus der wir eben dann versuchen, wenn die Struktur noch nicht da ist, einfach eine Struktur reinzubringen, so wie Gina das eben auch erläutert hat und auch zu gucken, für welche Zielgruppe, was Gina eben auch schon angesprochen hat, Endanwender oder vielleicht auch Softwareentwickler, das sind ja schon mal zwei völlig verschiedene Zielgruppen, die das jeweils haben könnte.
Absolut. Also Raw-Doku finde ich super, das wird jetzt in meinen Sprachgebrauch mit aufgenommen. Das ist eine schlechte Doku, das kannst du nicht. Nee, das ist ein Raw-Doku, mein Freund. Die wird erst noch. Das ist quasi die Bananenversion der Doku, die reift dann bei der Kundin und beim Kunden. Sehr schön.
Ich meine, wenn sie reift, ist ja gut. Sehr oft reift sie halt nicht.
Richtig. Wenn sie vorher reift, vor dem Kunden oder vor den Kunden, ist auch oft gut.
Sehr schön. Ja. Gut, die nächste Frage beantwortet sich schon so ein bisschen, glaube ich. Du hast ja schon angedeutet, Tanja, welchen Stellenwert Dokumentation im Enterprise hat, einen solchen, dass ihr sogar früher das Ganze noch ausgedruckt und den Produkten beigelegt habt. Also war das wirklich so, dass wenn ich mir jetzt ein Slash 12 gekauft habe, dann hättest du auch ein Buch zugegeben? Weil ich kenne nur die SUSE-Bücher von ganz früher, so Late 90s, die habe ich auch noch in meinem Schrank.
Genau. Die meinte ich jetzt tatsächlich. Wir hatten auch mal eine Zeit lang was für die Enterprise-Produkte. Da hieß es aber, glaube ich, noch nicht Enterprise. Aber auf jeden Fall haben wir, glaube ich, noch wirklich bis zur Version 8 oder 9. Ich habe letztens noch mit einer Kollegin nachgeguckt. Ich weiß die Jahreszahl nicht mehr, bis wann wir tatsächlich gedruckte Handbücher hatten. Aber da gab es wirklich einen Admin-Guide. Es gab User-Guides und eben wirklich Verschiedenes und es waren zum Teil wirklich dicke Schinken von 500, 700 Seiten.
Wahnsinn.
Also wir haben natürlich immer noch umfassende Doku, nur liefern wir die natürlich jetzt seit vielen, vielen Jahren auch als PDF und in zwei verschiedenen HTML-Versionen aus. Das ist natürlich nichts mehr gedruckt. Aber ja, es gab es tatsächlich, aber beim Slash 12 schon nicht mehr.
Wahnsinn. Ich glaub, das kann man so die noch gedruckt Version haben? Wenn man jetzt irgendwie sagt, ich hätte das gerne als extra so.
Wahrscheinlich ist es nur eine Frage der Bezahlung, würde ich mir sagen. Gut, klar. Die alten Sachen haben wir tatsächlich noch im SUSE-Museum stehen, die Handbücher, die gedruckt.
Schön.
Die werden schön aufbewahrt und ja, sind auch immer noch verfügbar.
Du meinst das SUSE-Museum im Büro in Nürnberg, nehme ich an?
Ja, es ist, lass mich überlegen, inzwischen ist auch noch irgendwo, jetzt weiß ich nicht, war es das Museum für Industriekultur. Wir haben tatsächlich noch einen Ableger. Es gibt nicht nur das Museum im Büro in Nürnberg, sondern auch noch woanders in Nürnberg. Aber ich müsste jetzt gerade die Kolleginnen fragen, wo. Ich habe es vergessen, leider.
Ich finde das super. Also ich habe das nämlich mal gesehen, als ich bei euch war. Und das haben ja auch andere so. Also Im Red Hat Boston Office gibt es auch ein Museum und andere Hersteller haben das bestimmt auch. Und ich finde, das ist schön, wenn man sich lange mit der Technik beschäftigt und dann sieht man so eine alte SUSE 6.0 CD mit dem dabei.
Damit habe ich angefangen.
Ja, genau.
Cool.
Das ist schön.
Dieses Lilane, ne? Das war so ein lilaner Farbcode. Und da war ich weiß nicht, wie alt ich da war, irgendwann noch Teenie.
Ja. Wow.
Cool. Dann habe ich Wim geöffnet, kam nicht mehr raus und habe Angst gehabt, den Rechner auszumachen, weil in dem Handbuch groß drin stand, man darf den nicht einfach ausmachen unter Linux, weil dann das Dateisystem Schaden nimmt.
Mhm.
War ja damals wirklich noch so mit X2 ohne Journaling, das war schon gewagt.
Ja, aber glaubst nicht, ich habe Blut und Wasser geschwitzt, bis ich diesen Editor wieder verlassen habe.
Kann ich total verstehen. Ging mir beim ersten Mal, glaube ich, auch so.
Und seitdem magst du Exit Games, Gina?
Ja, tatsächlich. Nein, aber seitdem habe ich Doppelpunkt WQ gespeichert. Oder Doppelpunkt Q, Ausrufezeichen.
Ja.
Cool. Ja.
Tatsächlich habe ich noch große Freundschaft geschlossen mit Wim, aber der Ersteinstieg war nicht gut.
Das ist, glaube ich, bei vielen Tools so und bei Wim ganz, ganz besonders. Das hört man von vielen.
Ja.
Genau, was mich aber auch nochmal interessieren würde, jetzt haben wir ja so ein bisschen über den Stellenwert auch gesprochen und wie wichtig das ist, dass man auch als Enterprise-Produkt halt eben verschiedene Formen braucht. Also ich nehme an, du meinst Single-Page, Multi-Page, HTMLs und die PDFs, je nach Funktion. Was man häufig hört im Kontext, das kann man ja auch nochmal hier darlegen, was ist denn überhaupt Technical Writing? Was hat das mit Dokumentation zu tun?
Also für mich ist es eigentlich die Urform der Dokumentation, weil es eben darum geht, technische Inhalte aufzubereiten und tatsächlich zielgruppenspezifisch aufzubereiten, wie wir schon gesagt haben. Das können Endanwenderinnen sein, die irgendwie vorm Desktop sitzen. Das können auch Systemadministratorinnen sein im Rechenzentrum. Das ist ganz unterschiedlich. Und das halt einfach, je nach Zielgruppe, muss halt der technische Gehalt und die Struktur ein bisschen angepasst werden. Und dass einfach die Info rüberkommt, dass ich empfinde es immer so ein bisschen wie, es ist schon eine Art auch von Übersetzung.
Ja.
Den Input, den wir halt kriegen, oft aus der Entwicklung oder Gina, den du dir natürlich quasi selber lieferst, den dann nochmal in verständlicher Form zu übersetzen für jemand anderen.
Ja, es ist auch eine besondere Art zu schreiben, würde ich sagen, weil wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgend so eine Fiktionsgeschichte auf Papier bringe, schreibe ich völlig anders, als wenn ich jetzt versuche, eine neue Plugin-API in Octoprint zu dokumentieren. Nicht, dass ich Ersteres jetzt irgendwie sonderlich oft täte, aber es ist halt, es ist so eine bestimmte Art, es ist eine bestimmte Form, auch Sachen zu formulieren, es ist eine bestimmte Art des Satzbaus, es gehen da Überlegungen rein, wie du Sachen adressierst, wie du Leute adressierst, was du wie detailliert du auch reingehen willst und so weiter. Ich würde mal behaupten, Technical Writing hast du an sehr viel mehr Orten als nur in klassischer Dokumentation. Also auch wenn ich jetzt einen Blogpost schreibe, in dem der irgendwie technisch ist, würde ich sagen, geht das in Richtung Technical Writing oder Knowledge-Base-Artikel oder Tutorial oder was auch immer.
Ja, und ich denke, der Unterschied ist, was du ja auch schon gerade gesagt hast, Gina, bei einem fiktiven Ding, da habe ich vielleicht einen ganz anderen Satzbau. Da geht es mir dann natürlich da auch darum, das Vokabular abwechselnd zu machen, den Satzbau abzuwechseln. Das ist natürlich genau das, was ich aber in der technischen Doku, im technischen Schreiben gerade vermeide, weil da will ich es möglichst klar verständlich haben. Und paralleler Satzbau und die gleichen Vokabeln für die gleichen Dinge benutzen, hilft da ganz ungemein. Das würde ich natürlich in einem Roman völlig anders handhaben. Deswegen ist ja auch das, was man so landläufig in der Schule an Schreiben lernt, eigentlich nicht vergleichbar oder nicht unbedingt anwendbar auf das, was wir eben in dem technischen Schreiben dann machen. Das ist eine ganz andere Hausnummer und das muss man, glaube ich, auch gerade Leuten, die neu in dem Job sind, immer wieder vermitteln, weil klar, woher sollen sie es kennen? Das haben wir alle in der Schule eher nicht gelernt. Und selbst an der Uni, wenn man jetzt nicht gerade vielleicht technische Redaktion studiert, was ich auch nicht getan habe, ich bin ja auch klassische Quereinsteigerin. Es ist einfach anders.
Ja, also ich denke da auch gerne an den Vortrag von euch zurück, den ihr auf der SUSECON gehalten habt. Vielleicht gibt es da ja mittlerweile eine Aufnahme. Falls ja, dann packen wir das für die Zuhörer in die Shownotes.
Stimmt, die gibt's.
Da habe ich so viele Kleinigkeiten mitgenommen. Also ich schreibe ja auch schon echt irgendwie lange Doku und habe auch hier selbst zur Doku schon beigetragen. Aber sowas wie, dass man zum Beispiel wenn du jetzt so einen Artikel oder so eine Anleitung schreibst, dass du vielleicht Warnungen vor den Schritten irgendwie reinschreibst, also nicht halt erst dann, wo es passiert, die Warnung, sondern ganz am Anfang. Oder sowas wie File should be downloaded klingt halt schöner, wenn du sagst Download File XYZ, weil kürzerer Satz und Leute, die jetzt vielleicht auch nicht so gut Englisch können, die verstehen das eher, als wenn da ein halber Satz Prosa noch mit dranhängt zum Beispiel.
Ganz genau.
Ich hatte da irgendwann zu Universitätszeiten mir auch mal so ein Buch gekauft. Ich habe es jetzt gerade mal schnell in Google geworfen, wer eigentlich da der Autor war. Peter Rechenberg, Technisches Schreiben nicht nur für Informatiker. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie hoch aktuell das noch ist, aber ich weiß noch, dass es mir damals ziemlich geholfen hat, überhaupt erst mal so in die grobe Richtung zu kommen. Weg vom schulischen Prosa hin zu technischem Prosa. Was insbesondere für die Diplomarbeit jetzt halt auch nicht ganz unwichtig war.
Glaube ich. Ja. Ein Tipp, den ich auch sehr wertvoll fand, war, ich neige dazu, sehr lange Sätze mit Neben- und Nebensätzen zu schreiben. Das ist nicht so gut für Dokumentation, hat man mir mehrfach gespiegelt. Und das war auch auf eurer Folie, dass man so sagt, 15 bis 20 Wörter, das ist irgendwie gut. Da aber auch nicht irgendwie so Zukunftszeitform zu benutzen und halt eben einfach einfache Wörter zu benutzen und halt auch so Redensarten zu vermeiden oder so, ihr habt das Meaningless Words genannt, das fand ich auch gut, sowas wie correspondingly oder accordingly. Und das sind halt eindeutig die Wörter, die ich ständig benutze.
Ich bin da auch schuldig.
In der gesprochenen Sprache ist es bei mir auch so, habe ich sowohl im Deutschen als auch im Englischen immer viele Füllwörter mit dabei, aber ich muss sagen, wenn ich schreibe, dann konzentriere ich mich wirklich darauf, aber ich mache auch manchmal 5, 6, 7 Korrekturdurchgänge und streicht dann auch sukzessive raus, was überflüssig ist. Und das ist echt was, was man quasi trainieren kann. Am Anfang schleicht sich das total ein, definitiv. Und dann versucht man halt irgendwann davon wegzukommen. Auch eben, weil es einfach die Texte länger macht und auch für die Übersetzungen, also es ist auch für die Leute, die die Doku lesen, schwieriger zu verstehen, weil manchmal ist es so etwas schwammig formuliert und dann wissen sie nicht, muss ich den Schritt jetzt machen? Sollte ich ihn nur machen? Mache ich ihn überhaupt oder macht die Software den Schritt? Das wird auch aus Aktiv- und Passivformulierungen manchmal nicht so ganz klar, wenn es eben nicht eindeutig verwendet wird in der Doku. Ja, das macht es eben, und es macht es schwieriger für die Übersetzer. Die müssen natürlich auch mehr Wörter übersetzen und die stehen manchmal vor derselben Frage, wie formuliere ich es denn jetzt in der Zielsprache? Ist es eher ein Kann? Ist es ein Muss, wenn du so viele Füllwörter hast oder Sachen, die das relativieren, was eigentlich als Aussage in dem Satz drin steht, ist es schwierig. Aber wie gesagt, mündlich bin ich da auch anders unterwegs, aber da schriftsprachlich habe ich wirklich gelernt, mich da drauf zu konzentrieren. Das war aber auch Teil meines ersten Jobs, muss ich sagen, bei einem Redaktionsdienstleiter, wo wir sehr viel standardisiert haben und wo darauf großen Wert gelegt wurde. Und von dieser quasi Grundausbildung zehre ich tatsächlich auch immer noch über 20 Jahre später.
Sehr schön. Wenn es jetzt so einen Tipp gibt, wo ihr sagt, das wäre gut gewesen, wenn ich das vorher gewusst hätte. Oder das ist ein Tipp, der mich einfach in meinem täglichen Doing weiterbringt. Welcher wäre das an unseren Zuhörenden?
Puh. Schwere Frage.
Ja.
Bei mir wäre das tatsächlich, glaube ich, weniger, wie schreibe ich gute technische Doku, sondern eher, wie mache ich die Maintenance von der technischen Doku überhaupt schaffbar, stemmbar. Mhm. Weil bei mir läuft das tatsächlich darauf hinaus, so viel wie möglich irgendwie an den Code direkt binden, automatisieren, generieren, was halt geht, ohne dass es zu Problemen führt. Also was ich zum Beispiel gar nicht ab kann, sind generierte Changelogs.
Ah, okay.
Weil meine Erfahrung mit generierten Changelogs ist, da nimmt dann jemand einfach die ganzen Git-Commits und knallt sie ins Changelog und sagt, das ist jetzt das Changelog. Ja. Und ich als Enduser, ich habe keine Ahnung, was Change Nummer 2344926-A ist.
Ja.
Und das hilft mir halt gar nicht. Also wenn ich Changelogs für Octoprint zum Beispiel mache, ich sitze da jedes Mal mindestens einen Tag, gehe durchs Git-Commit-Log durch, gehe durch sämtliche PRs durch, die sämtliche Issues, die für den Milestone getaggt sind, und schreibe die von Hand. Und das ist zwar unglaubliche Arbeit, aber das ist halt etwas, was ich nie generieren würde, weil es dann schlicht und ergreifend den Wert verliert. Ich meine, gut, die meisten Leute lesen die Changelogs nicht gefühlt, weil ich angesichts der Fragen, die ich nach jedem Release bekomme, das relativ deutlich sehe. Aber das ist meine Erfahrung. Vielleicht habt ihr da mehr Glück, Tanja. Aber alles andere, sowas wie Konfigurationsparameter oder APIs oder sowas, das so weit wie möglich einfach wirklich, dass es im Code lebt und im Code mitgepflegt wird, weil sonst ist man laufend in der Dokumentation am Hinterherhinken und das ist super, super nervig.
Ja, spannend, aber ich finde das gut, was du gerade gesagt hast, weil im Endeffekt für meine kleineren Projekte mache ich das genauso, dass ich im Wesentlichen durch die Logs durchgehe, aber dann halt gucke, was ist eigentlich der Punkt dahinter? Also,
ja, genau.
Wen interessiert das? Ist das was, das mich interessiert, weil ich die Software baue? Oder ist das vielleicht etwas, das unmittelbar für die AnwenderInnen relevant ist? Und wenn ja, dann schreibe ich da halt rein, konkret, worum es geht, weil die ganzen technischen Details interessieren ja nicht notwendigerweise alle. Ja. Also, und da habe ich neulich auch mal den Kommentar geerntet, ja, wieso machst du nicht einfach irgendwie Gitlog, Pipe, Changelog und haust das rein? Da dachte ich mir so, das ist nicht, was ich als Changelog ansehen würde. Also nee. Cool, dass du das auch so machst.
Da kann ich auch ins Git-Commit-Log reingucken, ja, da brauche ich keinen Changelog für.
Genau. Und ich glaube, ihr beide habt jetzt genau das genannt, was ich eigentlich auch genannt hätte, für mich. Eigentlich der einfachste, aber der wertvollste Tipp ist tatsächlich, versuchen, sich in die Personen reinzuversetzen, die mit dem Produkt, der Software, der Doku arbeiten müssen und es aus deren Perspektive zu betrachten. Welche Info brauchen die und welche Info ist für die vielleicht völlig irrelevant? Ja. Das habt ihr jetzt beide wunderbar auf den Punkt gebracht, finde ich. Und Bezug auf Changelog, wir hatten schon mal dieselben Überlegungen und auch Diskussionen im Team. Wir sind aber auch zu dem Schluss gekommen, wir machen zum Beispiel jetzt seit einiger Zeit, haben wir angefangen, sowas wie Revision Histories auch zu schreiben für die Doku. Und da haben wir auch gesagt, nein, wir nehmen eben nicht das, was aus den Git-Commits oder aus Gitlog rausfällt, sondern wir schauen manuell, welche Info brauchen unsere Anwenderinnen und welche ist irrelevant? Und wir nehmen nur das rein in diese Revision History, was wirklich für die Zielgruppe interessant ist und was die wissen müssen. Der Rest fällt unter den Tisch. Und genau deswegen haben wir uns auch, wie du, Gina, entschieden, dass das, wir automatisieren vieles, aber das genau nicht.
Sehr gut. Das ist echt der Mehrwert an der Stelle. Jetzt haben wir ja schon so ein bisschen das Thema Tooling angerissen, beziehungsweise Gina sagte gerade so Automatisierung von Doku, was mich natürlich zur Frage bringt, was benutzt du denn für Octoprint für Tools? Was kannst du da mitgeben?
Ja, also tatsächlich benutze ich momentan immer noch Sinks. Das ist so das Standard-Python-Dokumentationstool. Das ist auch in Python geschrieben. Man schreibt da. Also ursprünglich war das mal komplett alles auf Restructured Text zugeschnitten. Das ist so eine Markup-Sprache, die optisch ein bisschen an Markdown erinnert, aber sehr viel friemeliger an manchen Stellen ist, aber dafür auch mächtiger. Es gibt da so Direktiven, um Kram einzubetten und irgendwelche Makros einzubauen und so. Und das ist auch das tatsächlich, was ich bei Octoprint momentan noch verwende, um API-Doku zu generieren. Und ja gut, gerade für die REST-API, insbesondere gerade die ist leider Gottes immer noch manuell dokumentiert, aber halt eben alles, was aus dem Code direkt rausgezogen werden kann, einfach, das habe ich dann auch in Python Docstrings verpackt mit spezieller Syntax. Und das Schöne ist dann halt eben, wenn du in den Docstring reinschaust, du kannst es lesen, es ist Plaintext, aber es fällt halt eben dabei dann auch direkt eine Doku bei raus. Und das macht auch mir selber die Arbeit immer unglaublich einfach. Also ich habe wirklich regelmäßig hier, wenn ich irgendwie an Octoprint an einem neuen Feature hänge oder an irgendeinem Bugfix oder so, meine eigene Doku-Seite offen, weil das für mich die einfachste Möglichkeit ist, um schnell nochmal nachzugucken, wie war denn das, wie war denn das, wie war denn das. Ich könnte auch im Code schauen, aber das dauert länger.
Ja.
Also ich kenne den zwar, aber ich meine, es ist kein kleines Projekt mehr. Und von daher, ja. Ich bin aber seit mittlerweile 2 Jahren, es ist ein bisschen ein Project of Shame mittlerweile, dabei die Dokumentation umzuziehen auf MakeDocs. Das ist auch ein Tool, was in Python ist. Das Ganze funktioniert mit Markdown, ist ein bisschen moderner, hat auch Hot Reloading und so weiter, was gerade beim längeren Schreiben von Doku doch sehr viel angenehmer ist als Schreiben, Bauen, Neuladen, Schreiben, Bauen, Neuladen. Mhm. Und Ja, das einzige Problem ist halt, die gesamte Dokumentation in Octoprint ist momentan Restructured Text. Umziehen nach Markdown ist unglaubliche Fleißarbeit und etwas, was ich nicht automatisieren möchte, weil ich nicht weiß, was dabei dann schief geht. Das sind dann so kleine Probleme, die du dann erst 3 Jahre später findest und irgendwas ist komplett kryptisch dadurch. Deswegen, ja, es zieht sich. Aber es ist immer noch etwas, was ich nicht aufgegeben habe.
Das ist auch, glaube ich, wert.
Der Grund dahinter sollte ich vielleicht noch erklären. Das Problem ist tatsächlich, dass ich das sehr oft habe, dass wenn ein Pull-Request reinkommt, die Doku da fehlt. Und wenn ich dann um die Doku bitte, jemand das dann irgendwie versucht hinzukriegen. Aber Restructured Text ist halt etwas, das ist ein bisschen nischig. Wenn man Python viel entwickelt, dann kennt man das. Aber sonst kennt das halt gefühlt keiner. Und da ist Markdown halt einfach schon die modernere Variante. Es hat sich halt einfach durchgesetzt und auch damit kann man sehr viel mittlerweile machen. Gerade mit MakeDocs gibt es da auch die Möglichkeit, solche Direktiven zu machen, mit denen man dann irgendwelchen Kram automatisiert einbetten kann und so. Und die Idee ist an der Stelle halt einfach, anderen Leuten das Schreiben einfacher zu machen und tatsächlich auch mir das Schreiben einfacher zu machen, weil ja, also ich merke da schon auch durchaus Friktion.
Da kann ich dir echt den Alben nur zustimmen. Also ich habe auch mal für ein Python-Projekt vor einigen Jahren das sagenumwobene Restructured Text für mich entdeckt und das war auch keine Liebe auf den ersten Blick. Also mir ging es so wie dir mit dem Vim beim ersten Mal, dass wenn man mal versteht, wie man Tabellen baut und nein, die Spalte, da müssen die Zeichen genauso breit wie die Breite der Zeile sein, sonst gibt es einen kruden Syntaxfehler. Wenn man das mal verstanden hat, dann ist okay, aber MKDocs macht es halt so viel einfacher. Und ich bin auch gerade dabei, eine größere Dokumentation in Anführungsstrichen zu migrieren, nämlich den Sendungsplan für diesen Podcast, der jetzt halt auch seit 3 Jahren recht groß geworden ist, wie ihr euch vorstellen könnt. Wir sind ja heute auch immerhin schon bei Folge 126. Ja, und das muss man halt auch manuell machen, weil es da keinen Exporter für das Quellformat gibt. Und sowas halt selbst irgendwie in Pandoc bauen, das zählt für mich auch eher so in, wie mache ich mein Leben spannender, aber vielleicht muss ich das trotzdem mal wagen. Aber es ist es wert, glaube ich, weil wenn man so ein standardisiertes Format wie Markdown mal hat, dann kannst du es ja viel einfacher in andere Formate wieder konvertieren. Und das ist der absolute Mehrwert. Das merkt man auch, wenn man zum Beispiel nach 15 Jahren einen Blog von WordPress nach Markdown konvertiert, damit man sie in Hugo oder sonst wo hauen kann. Es ist sehr, sehr schmerzhaft, aber es ist die Mühe wert, glaube ich.
Absolut. Immerhin ist Restructured Text nicht so schmerzhaft wie LaTeX.
Sehr schön. Ich hab auf die LaTeX-Anspielung gewartet.
Ja, ich habe meine Diplomarbeit getecht. Das ist praktisch.
Haben bei uns viele auch, ja.
Ich habe mich auch mal damit auseinandergesetzt bei meinem ersten Arbeitgeber und habe relativ schnell gemerkt, das ist nicht so ganz meine Welt. Aber ich finde trotzdem, so versuche ich es immer neuen Kolleginnen zu erklären, die dann fragen, was hat es mit diesem LaTeX auf sich? Und dann sage ich so, du pass auf, es gibt wie so ein Videospiel, Hard Mode wäre LaTeX, Easy Mode wäre Markdown und ASCII-Doc ist genau in der Mitte. Das ist so Average, wenn dir Markdown zu wenig Features hat, aber LaTeX viel zu schmerzhaft ist, dann nimm ASCII-Doc. Mm. Und da bin ich bisher, mit der Analogie bin ich bisher immer ganz, ganz gut gefahren.
Sehr schön.
Klingt gut.
Wie sieht das denn bei euch aus, Tanja? Was für ein Tooling habt ihr denn so im Enterprise-Kontext? Ihr habt vermutlich mehrere Frameworks, nehme ich mal an, und habt bestimmt auch eigene Tools.
Ja, also lustigerweise, das war jetzt das Stichwort, wir haben ganz früher die Doku auch in LaTeX geschrieben, aber das war vor meiner Zeit bei der SUSE. Als ich ankam, haben wir schon das benutzt, was wir tatsächlich heute noch benutzen. Es mag antiquiert klingen, aber wir nehmen DocBook XML. Was natürlich auch für viele ein Killer ist. Und wir haben noch ein zweites Quellformat, eben weil wir auch festgestellt haben, natürlich ist DocBook XML für manche schon eine Hürde. Wir haben halt noch ASCII-Doc als zweites Format, aber unsere Toolchain ist tatsächlich rund um DocBook aufgebaut. Wir haben auch eine quasi selbstgepflegte Toolchain. Wir haben ein Tool, das nennt sich DAPS, DocBook Authoring and Publishing Suite. Ist auch auf GitHub zu finden natürlich, selbst entwickelt eben. Und mit dem generieren wir dann aus diesen DocBook XML-Quellen die verschiedenen Ausgabeformate, wie eben die zwei verschiedenen HTML-Formate, Single- und Multipage-HTML und PDF. Und der Grund, weshalb wir tatsächlich immer noch DocBook nehmen, ist allerdings auch, dass wir wirklich zum Teil, also in einem, wir haben natürlich verschiedenste Repositories für die ganze Doku, für die verschiedensten Produktvarianten, die wir haben im Enterprise-Kontext, aber zum Beispiel aus einem Git-Repository generieren wir tatsächlich Dokumentation für 4 verschiedene Produkte letzten Endes. Und was halt an DocBook XML super ist, du kannst halt validieren. Und wir haben tatsächlich da auch im GitHub Actions, die das eben tun, sodass wir einfach wissen, okay, im Sinne der Continuous Integration, wenn irgendwo was nicht validiert, dann haben wir natürlich auch das Problem, in dem Moment könnten wir kein Ausgabeformat generieren. Und da ist XML tatsächlich, es ist manchmal mühsam, aber es ist trotzdem hilfreich bei der Fehlersuche, weil du ganz genau siehst, wo es hakt. Und wir tun uns oft viel schwerer in anderen Formaten, eben in ASCII-Doc. Wenn da irgendwo ein Formfehler drin ist, ist es manchmal extrem schwierig, den zu finden. Und bei XML validierst du einmal und hast es dann. Und ich meine, XML hat halt trotz allem immer noch den Vorteil, dass du damit wahnsinnig viel machen kannst. Und du kannst es halt auch, es ist ein Standard, du kannst es immer nehmen und in was anderes konvertieren. Und deswegen sind wir tatsächlich nach wie vor bei dem Format geblieben. Auch wenn wir eben ASCII-Doc als zweites Quellformat mit dazu genommen haben, wie Christian schon eben sagte, so wenigstens so ein bisschen intermediate für die Leute, die jetzt nicht rein XML machen wollen, sich ein bisschen das Leben erleichtern wollen, beziehungsweise aus einer Welt kommen, wo sie halt damit gut umgehen können. Und wie gesagt, unsere Toolchain kann halt beides verarbeiten. Wir konvertieren am Ende ASCII-Doc allerdings auch erstmal wieder in DocBook XML und von da geht es dann in die Ausgabeformate. Aber für uns bringt es halt viele Vorteile, weil wir eben aus wirklich für verschiedenste Produkte aus den gleichen Quellen was generieren können. Mit quasi, in DocBook nennt sich das Profiling, wo man halt quasi wie Variablen setzt. Das wäre in anderen Formaten, geht es zwar zum Teil auch, aber es ist schwieriger zu handeln. Und deswegen ist das unsere Toolchain. Genau.
Spannend. Ich hab ja die Uyuni-Doku schon ein bisschen gesehen und da ist mir genau das aufgefallen, was du gerade sagst. Mhm. Da habe ich nämlich auch mal so 1-2 PRs eingereicht und habe dann so einen Satz geschrieben und habe dann gesehen, da gibt es auch fertige Variablen. Also da wird dann wirklich auch Uyuni im Prinzip für die SUSE-Manager-Doku wird einfach das Wording und das Logo und das Theme geändert. Und das heißt, ich schreibe einmal eine Doku zu einem Thema, das ja beide Produkte betrifft, das Upstream und das Enterprise-Produkt. Und ich muss das nicht nochmal anpassen. Und das ist natürlich schon sehr effizient. Das packen wir auf jeden Fall auch einmal in die Shownotes. Und mich würde interessieren, jetzt schreibt ihr ja beide relativ häufig Doku. Was sind denn so eure typischen Painpoints? Also ich denke jetzt gerade so, wenn ich mir das so vorstellen müsste, wie ihr antworten könntet, denke ich so Dinge wie Übersetzungen wegautomatisieren. Das sind doch bestimmt so Dinge, wo man unnötig viel graue Haare bekommt, oder?
Ja. Versionierung ist auch noch ein Punkt.
Ja.
Also konkret war das bei mir so, dass ich lange Zeit Read the Docs benutzt habe, was halt eben so ein für Open-Source-Projekte im Grunde genommen so ein Dokumentationshoster ist, den man einfach so auf sein Git-Repository zeigen lässt und dann zieht der sich da aus den verschiedenen Branches, die man markiert, als dafür bitte Doku generieren, die Doku dann raus und generiert die und hostet die. Auch mit Versionierungsswitch und alles und so. Das einzige Problem war, hin und wieder hat das Ding bei mir irgendwie so gar nicht funktioniert und aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen, woraufhin ich dann auf komplett alles über GitHub Actions selbst kompilieren gewechselt bin. Da hatte ich aber das Problem, dass die Versionierung nicht mehr umsonst mitkam. Das heißt, das musste ich dann erstmal alles einbauen. Also so Sachen wie der Main Branch ändert sich, Doku generieren für den Main Branch, der Maintenance Branch ändert sich, Doku generieren für den, neue Version wird getaggt, Version für also für die Versionsnummer, die Doku generieren und dann das alles natürlich auch auf der Webseite entsprechend in Subverzeichnisse posten, aber nicht immer alles neu bauen müssen, sondern immer nur den Unterteil. Also das war allein schon eine ziemliche Fummelei. Ja, und dann halt eben das leidige Thema, die Dokumentation tatsächlich aktuell halten, was ich ja schon andeutete. Also das ist halt ein ongoing battle sozusagen.
Kommt mir sehr bekannt vor. Ja, aus meiner Sicht ist es definitiv auch die Pflege von Änderungen über verschiedene Produkte und eben auch Produktversionen hinweg. Ich meine, gerade im Enterprise-Bereich haben wir eben viele Produkte, die über einen sehr langen Zeitraum supported sind. Dementsprechend pflegen wir auch für diese die Doku. Und wir haben also von manchen Produkten, ich glaube, bis zu 7 Produktversionen, für die wir zeitgleich noch die Produktdoku pflegen und aktualisieren. Und da eben zu gucken, wenn ich einen Bugfix mache, für welche Versionen ist der gültig und habe ich ihn dann wirklich überall backportiert und zurückportiert oder wo brauche ich ihn vielleicht genau nicht, wo hat die Software einen anderen Stand, das zu überblicken und zu tracken und einfach zu gucken, dass alles aktuell ist, das ist tatsächlich ein großes Thema, selbst wenn man mit mehreren Leuten an der Doku arbeitet, aber dafür haben wir dann auch noch eben verschiedenste Versionen und Varianten der Produkte, das macht es nicht leichter.
Das glaube ich. Ja, man findet wirklich auch noch im Netz Dokus für /8 und irgendwie sowas. Und das ist höchst interessant, dass man, das hat auch einen gewissen nostalgischen Wert, da mal reinzuschauen. Aber ja, gerade bei so einer Enterprise-Distro wie jetzt Less, ne? Ich meine, da gibt's ja standardmäßig hat man ja 10 Jahre Wartung und dann gibt's die Leute, die unbedingt die 13 Jahre gegen Extra-Münze haben wollen. Und da muss man ja auch unter Umständen irgendwelche Änderungen noch backporten. Und ich glaube, das ist auch so etwas, das zählt in die Kategorie, wie mache ich mein Leben spannender.
Ja, und wir haben uns halt auch seit langem zum Ziel gesetzt, dass wir zumindest auch regelmäßig die Doku auf unserer Homepage, auf der Webseite documentationsuse.com updaten. Und das machen wir auch tatsächlich quasi einmal die Woche. Üblicherweise wird alles an Bugfixes oder an neuen Features, also aktualisieren wir halt die komplette Doku da nochmal von allen Produkten, die noch supported sind. Und ja, da fließt dann halt alles mit rein, was eben an Bugfixes oder an neuen Features auch zum Teil für alte Produkte noch reingeflossen ist.
Ach, cool.
Aber das ist tatsächlich, die Pflege von den Bestandsdokumentationen macht viel von unserem täglichen Brot aus tatsächlich.
Das glaube ich. Und ich sehe auch gerade die Seite, die ist, glaube ich, neu. Die habe ich nämlich noch nie gesehen. Also da hat man wirklich so Kacheloptik, kann dann seine Tools auswählen. Ich finde auch schön den Schalter von Supported auf Unsupported. Das ist dann so ein Tipp, den ich gleich mitnehmen kann bei der geneigten Kundschaft, genau, die sagt, ich finde die Doku nicht mehr für mein LS11.
Richtig.
Dann klick doch mal auf Unsupported. Das hat auch so passiv
so
eine Message, so das, was du machst, lieber Kunde, liebe Kundin, das sollte man nicht tun. Du solltest nicht nach einer LS11-Doku suchen müssen. Eventuell solltest du mal upgraden. Das finde ich super.
Ja, ja, die Webseite ist tatsächlich neu. Die haben wir jetzt, glaube ich, seit Ende September online. Wir haben das halt jetzt wirklich auf ein Portal umgestellt. Da ist auch viel Arbeit reingeflossen. Aber der Grund war auch tatsächlich, dass wir machen auch regelmäßig Kundenumfragen und das Feedback war halt oft, ihr habt sehr viele Querverweise in der Doku. Das heißt, unsere Kunden müssen tatsächlich vom Admin-Guide zum Upgrade-Guide und von da zum Deployment-Guide manchmal springen, um alle Infos zusammenzubekommen, die sie halt brauchen. Und da sind wir jetzt gerade auch dabei, das umzustellen. Also für die zukünftigen Produkte, die wir eben entwickeln, werden wir das anders handhaben. Da werden wir einfach, da ist jetzt wirklich so, sind wir gerade im Umbruch weg von diesen großen monolithischen Handbüchern hin zu kleineren Artikeln, wo dann eben, weil wir halt auch gemerkt haben, klar, heutzutage jemand hat ein Problem mit der Software, das ist ja meistens auch genau dann der Punkt, wann man zur Doku greift und möchte halt die Problemlösung finden, möglichst schnell und effizient auf einer Seite bleiben, die Problemlösung finden und dann weiterarbeiten. Dem versuchen wir jetzt eben auch entgegenzukommen, indem wir eben mehr und mehr auf kürzere Artikel umsteigen, wo wir dann halt den Kontext und die Problemlösung quasi am Stück mitliefern. Das hat aber auch Änderungen in der Art und Weise, wie wir die Doku auf der Webseite präsentieren, nötig gemacht. Und deswegen, unter anderem deswegen auch dieses neue Portal, was wir jetzt hochgezogen haben.
Ich finde das auch gut, dass es da wirklich viele unterschiedliche Guides gibt, weil Aufnahmebereitschaft ist ja auch ein sinkendes und schwindendes Gut, ist meine persönliche Wahrnehmung. Da will ich mich auch selbst gar nicht rausnehmen. Wenn man früher so ein 600-Seiten-PDF gehabt hat, denkt man sich so, oh, 120 Seiten hat das PDF. Dann macht man kurz Steuerung F und wenn man das nicht findet, dann macht man mit Steuerung W den Tab direkt wieder zu. Und von daher ist es schon sinnvoll, dass man da verschiedene kleinere Dokus macht, die man sich dann halt eben anschauen kann. Und vor allem, das macht auch bestimmt die Pflege einfacher, ne? Weil wenn man halt einfach Special Topic Guides hat, dann sind die einfacher vermutlich zu pflegen und zu prüfen und freizugeben als ein großes 700-Seiten-PDF, wo x Teams und x Leute dran mitwirken müssen.
Richtig, ganz genau. Und wir setzen jetzt auch mehr darauf eben, und das können wir jetzt eben auch, weil wir ein paar Änderungen auch intern vorgenommen haben, wie wir Sachen schreiben, ein bisschen die Toolchain noch aufgebohrt haben, dahingehend, dass wir Sachen auch wirklich wiederverwenden können, dass wir halt auch Sachen, die vorher in einem anderen Handbuch waren, die werden jetzt einfach mit reingeladen in diesen kürzeren Artikel, weil wir eben festgestellt haben, ja logisch, die meisten unserer Kunden wirklich fast, also um die 80% kommen über eine Suchmaschine und die lesen natürlich nicht. Für die ist jede Seite, auf der sie gerade landen, das ist die Seite 1. Die sehen unter Umständen nicht, was zwei Seiten vorher steht, was fünf Seiten nachher steht, interessiert die auch gar nicht und müsste sie ja auch gar nicht interessieren. Und dem versuchen wir eben Rechnung zu tragen, indem wir halt unseren Schreibprozess jetzt umstellen, aber eben auch die Art und Weise, wie wir es auf der Webseite präsentieren, zumindest mal für die 20% der Kunden, die wirklich auf der Webseite anfangen zu suchen, weil die hatten da auch oft ihre Schwierigkeiten und das haben wir eben jetzt, versuchen wir anzugehen, die Themen.
Das ist interessant, weil das ist auch so ein bisschen so, geht so ein bisschen in die Richtung auch wie das, was ich versuche bei Octoprint. Ich versuche halt immer auch so die Pain Points zu antizipieren, die User haben werden, wenn sie auf irgendwas updaten, wenn jetzt irgendwie ein neuer Drucker rauskommt, wenn, keine Ahnung, irgendwelche Wartungsaufgaben auf einmal auf sie abgeladen werden, die ich nicht für sie tun kann. Jetzt habe ich zum Beispiel momentan das Problem, dass diverse Python-Versionen einfach end of life sind und die Leute müssen halt jetzt mal das System entsprechend updaten. Das kann ich nicht für sie machen. Und ich pflege deswegen halt eine FAQ. Das sind nicht unbedingt frequently asked questions im Sinne von, die wurden schon gefragt, sondern das sind dann eher die FAQs, die ich erwarte, aufgrund von Änderungen, die ich mache oder aufgrund von Änderungen, die irgendwie halt passieren im Markt. Und ich habe den Eindruck, dass das ganz gut funktioniert, auch dass es ganz gut gefunden werden kann. Das wäre im Übrigen gerade noch ein Punkt, was wir hatten von wegen Tipps oder sowas, was ich gerne mal in Richtung von Open-Source-Projekten besonders abladen würde. Discord ist keine Dokumentationsplattform.
Danke. Ja. Danke.
Genau.
Das geht mir auch so.
Das ist nämlich ganz schlimm in letzter Zeit, dass sehr viele Projekte einfach sagen, komm auf unser Discord, da haben wir alles, das ist bescheiden durchsuchbar. Du hast absolut keine Möglichkeit, da ordentlich strukturiert Dokumentation noch drin abzulegen. Das ist einfach nicht die richtige Plattform dafür. Das kann man benutzen als zusätzliches Angebot. Das haben wir auch bei Octoprint tatsächlich, weil sehr viele User einfach jemanden wollen, mit dem sie one-on-one reden können über ihre Probleme oder halt auch, wo sie einfach sich in den Chat reinhängen können und da einfach dann direkt Antworten kriegen und so. Das verstehe ich alles. Aber wenn irgendwas dokumentiert wird, was nicht direkt in die Core-Dokumentation geht, dann landet es bei uns auf dem Forum. Da gibt es einen eigenen Knowledge-Base-Bereich. Da wird die FAQ drin gepflegt. Da gibt es Wiki-Notes, in denen Setup-Guides und solche Sachen drin gepflegt werden, auch von der Community. Das ist einfach so der zentrale Punkt, wo alles ist, sodass es auch über die Forensuche gefunden werden kann und dass es über die Suchmaschinen gefunden werden kann. Das Schlimmste, was du haben kannst, ist Dokumentation, die keiner findet.
Ja.
Ganz genau.
Absolut. Nee, und ich finde das schön, dass du da auch nicht so Fan von Discord bist, weil ich finde halt allein die Plattform an sich ist ja schon keine Open-Source-Plattform.
Ja.
Und dass das halt einfach so breitflächig eingesetzt wird. Ich meine, das ist ja auch bei anderen Tools so. Also du könntest genau das Gleiche mit Teams oder mit Rocket Chat falsch machen. Und das, auch das sind keine Doku-Plattformen. Von daher, das ist halt einfach nur Login auf einer anderen Ebene. Und ich wünsche mir dann immer noch so diesen guten alten IRC-Chat zurück, den man wunderbar durchsuchen kann, wo es auch moderne Frontends für gibt oder Matrix-Bridges.
Aber auch das ist keine Dokumentation.
Natürlich
nicht. Chat ist keine Dokumentation. Ich meine, ich gebe dir völlig recht, ja. Aber allgemein finde ich halt einfach, eine Chat-Plattform ist ein schönes Add-on.
Genau.
Wenn man das in irgendeiner Form auch mit Moderatoren und so weiter hinkriegt und auch die Community das auch annimmt und so, das ist super. Also zum Beispiel bei Octoprint, der IRC-Channel, der war jahrelang einfach nur Tumbleweed, das von links nach rechts flog. Dann haben die Leute während der Pandemie laufend geschrien, mach doch mal einen Discord, mach doch mal einen Discord. Dann habe ich halt widerwillig einen Discord aufgemacht, den IRC-Channel gebridged und seitdem ist da aber sowas von was los. Das ist richtig krass. Wow. Also
cool.
Das war wirklich das Problem, dass die Leute mit dem Medium IRC heutzutage leider einfach nichts mehr anfangen können.
Ich verstehe das, von daher.
Aber Dokumentation muss halt einfach etwas sein, was indizierbar ist, was also Dokumentation für für Projekte, die in irgendeiner Form auch online verfügbar sind. Also das muss jetzt natürlich für proprietäre Sachen, würde ich halt erwarten, dass das in irgendeiner anderen Form durchsuchbar mitgeliefert wird. Aber wenn es halt in irgendeiner Form im Netz steht, erwarte ich, dass das durchsuchbar ist, dass ich es mit einer Suchmaschine finden kann. Das heißt, ich brauche keinen Login, um es zuzugreifen. Es ist Text-Content, bitte keine YouTube-Videos. Ja. Und ich meine, das ist auch wieder ein netter Zusatz, aber ohne Transkript bringt es einem nichts. Ja. Und ja, es sollte halt auch in irgendeiner Form regelmäßig vom Projekt gewartet werden, was halt auch immer so ein bisschen das Problem ist mit diesen 1000 Millionen Tutorials, die du dann irgendwo im Netz auf Facebook oder sonst wo findest, die dann teilweise von zweifelhafter Qualität sind. Ja, musst du hier klicken und dann das mit Root ausführen und dann jedes Mal, nein, bitte nicht. Hier ist offizielle Doku, nimm die, danke.
Genau, das ist halt häufig echt das Thema. Also ich meine, so Dinge wie Screenshots von Produkten, das kann man ja noch automatisieren, da gibt es ja Frameworks, aber Video ist halt extrem undankbar für sowas, weil du investierst absurd viel Zeit und dann ist es in einem halben Jahr veraltet und du musst es eigentlich neu aufnehmen. Ja. Von daher bin ich ja auch ein Freund von einfacher Textdokumentation mit ein paar Screenshots vielleicht. Oder du musst halt kurze Videos machen, so das SUSE Manager TikTok Reel. Ne? Das wäre doch was für euch.
Oh Gott.
Swipe up, wenn du das System patchen willst.
Werde ich mal gleich im Chat nachbohren, wie das so ankommt, deine Idee.
Oh Gott.
Ich hab da Zweifel, dass das auf Gegenliebe stößt.
Ich glaube, den Schrei kann ich dann bis hier nach Frankfurt hören, ne?
Wahrscheinlich.
Ja. Aber was mich mal interessieren würde, geht so ein bisschen in die Richtung, wohin die Reise vielleicht mal geht. Ich habe das schon bei einzelnen Produkten gesehen, sowas wie Doku in Englisch schreiben und ansonsten KI-Übersetzungen. Ist das ein Thema, das für euch interessant ist? Wie steht ihr dazu?
Ah. Also ich übersetze ja die Sachen von Octoprint, also die Doku von Octoprint gar nicht, weil das etwas ist, was ich einfach alleine nicht stemmen kann. Und das ist auch etwas, was ich nicht crowdsourcen möchte. Und das ist aus demselben Grund, warum ich da um Gottes Willen kein KI-Tool drüber jagen möchte. Weil ich einfach das mit den Qualitätsansprüchen, die ich an die Doku habe, nicht vereinbaren kann. Ich meine, es gibt einen Grund, warum Lost in Translation entstehender Begriff ist. Es geht unglaublich schnell, unglaublich viel verloren, wenn die Übersetzung nicht 100% on point ist. Mein Gott, ich englische gerade total rum, es tut mir leid. Und ein KI-Tool kann das nicht leisten. Ein KI-Tool kann nicht denken. Ein KI-Tool ist nicht kreativ. Ein KI-Tool ist eine bessere Markov-Kette, die irgendwie irgendwelchen Kram auf Grundlagen von Input wieder raushaut und da jetzt nicht irgendwie groß Kontext erkennt und schon mal gar nicht weiß, dass jenes Wort jetzt in dem Kontext so übersetzt werden soll, statt auf eine andere Art, wie das halt eben in, weiß ich nicht, 90% des normalen deutsch-englischen Sprachgebrauchs stattfinden würde. Also wenn jetzt irgendeiner anfängt, Octoprint zu übersetzen in Achtdruck, dann habe ich schon mal ein Problem. Und deswegen ist das etwas, das, also da lass es mich so sagen, nur über meine Leiche.
Sehr schön, ja. Wie sieht es bei dir aus, Tanja? Ist das was, das ihr euch anschaut?
Anschauen ja, aber tatsächlich, also bei uns ist es halt so, dass wir unsere Produktdoku sofort in Englisch schreiben. Das ist quasi unsere Quellsprache, auch wenn wir natürlich nicht alle Native English Speaker sind, aber zum Glück haben wir ein paar im Team und auch Editoren, die das dann gerade ziehen, wenn die Grammatik mal ein bisschen verrutscht ist. Aber wir übersetzen tatsächlich die Produktdokumentation, je nach Produkt und Version, in bis zu 13 oder 14 Zielsprachen.
Wow.
Und was wir uns natürlich schon anschauen, ist, wie wir das in Zukunft mehr KI unterstützt machen. Aber ich bin da auch voll bei Gina. Es wird immer noch so sein, dass am Ende noch mal ein Mensch drüber guckt und sagt, okay, den Vorschlag von der KI, den nehmen wir so, und hier den anderen, der geht nicht, den können wir so nicht gebrauchen, den modifiziere ich eben noch mal. Also automatisieren oder unterstützt von KI, ja, aber vollautomatisch, also diese Reise sehe ich auch noch nicht. Also vielleicht warten wir noch ein paar Jahre, bis die Entwicklung weiter ist. Vielleicht ist es dann vorstellbar, aber im Moment KI unterstützt auf alle Fälle. Das wird kommen, und zwar relativ bald, aber komplett glaube ich, auch noch nicht so dran.
Das geht mir ähnlich. Also ich finde auch, das ist eine gute Inspirationsquelle und ich finde, so kann man generell KI-Technik eigentlich nutzen. Es soll ein Werkzeug sein, das dich unterstützt, genau. Aber es soll kein Werkzeug sein, wo du sagst, ich lehne mich zurück und lass dich mal machen.
Ja.
Und weil dann kommen einfach Dinge bei rum, die halt einfach nicht gut sind. Also ich glaube, Microsoft war relativ progressiv, die machen das schon seit Jahren, dass die maschinell übersetzte Dokumentation haben. Da ist dann auch ein Hinweis, diese Doku ist maschinell übersetzt und es können Fehler auftreten. Aber die sind teilweise von so unterirdischer Qualität, dass für mich klar war, wenn ich mal auf so einer Doku-Seite von denen unterwegs sein muss, dann nehme ich die englische, weil das geht einfach gar nicht. Und dann haben wir ja eigentlich auch alle nichts gewonnen. Wenn die Lektion ist, die ich meiner Kundschaft beibringe, wechsle auf Englisch, weil die andere Doku einfach nicht gut ist, dann frage ich mich, warum macht man es überhaupt? Dann ist doch der Ansatz, den Gina wählt, eigentlich der bessere, dass man sagt, der ganze Effort geht in eine Doku und die ist dafür ja von einer hohen Qualität,
ja.
Und die kannst du dann halt benutzen.
Ich meine, wenn ich die Ressourcen dafür hätte, wenn ich jetzt da so ein Doku-Team sitzen hätte, auch mit den entsprechenden Zweitsprachen zur Verfügung,
ja.
Mit der Zielsprache, dann wäre das was anderes. Ne? Dann könnte man auch sagen, fährt man halt mal so eine Vorübersetzung mit, weiß ich nicht, Google Translate oder irgendeinem LLM und dann schaut man mal, was bei rumkommt.
Ja.
Du brauchst aber halt natürlich auch ein gewisses Domänenwissen, um das überhaupt validieren zu können, ob das jetzt korrekt ist. Weil du
richtig.
Einfach nur ja. zu sagen, ja, das ist grammatikalisch korrektes Deutsch, sagt ja nicht, das ist gute Doku.
Ja.
Und warum Deutsch übrigens? Ja, also auch Octoprints Doku ist English first und auch der Source alles Englisch. Und deswegen, ich mache das halt genauso, dass ich alles in Englisch runterschreibe und gegebenenfalls dann halt Octoprints UI selber von Hand in Deutsch übersetze. Aber ja, also ja, als Single-Maintainer ist es halt so, wie es ist. Dann bleibt es halt Englisch.
Absolut, und ist mir auch lieber.
Ja, ich denke mir halt dann, wenn jemand das jetzt übersetzt braucht, ja, dann kann er ja ein Tool benutzen.
Mhm.
Aber die Person weiß dann, sie hat das Tool benutzt. Sie glaubt jetzt nicht, die Gina hat das hier in genau. Japanisch zur Verfügung gestellt, dann wird das so wohl stimmen. Das ist halt für mich auch nochmal ein großer Unterschied. Also ich hätte jetzt kein Problem damit, auf ein Tool zu verlinken und zu sagen, hier, wenn du das jetzt auf einer anderen Sprache brauchst, probier mal dein Glück hiermit. Aber ich käme halt nie auf die Idee, das anzubieten, als das ist die offizielle Doku in Slowakisch.
Ja.
Was ich halt nicht verifizieren kann, ob das jetzt überhaupt auch nur ansatzweise Sinn macht, was da steht, fachlich.
Ja, ja, das ist auch, glaube ich, so ein bisschen, kulturell gibt es da Unterschiede. Also ich weiß noch, als ich damals meine Ausbildung gemacht habe, da wurde mir von Anfang an schon eingetrichtert, hier, Englisch ist wichtig, Christian, weil englische Doku ist das einzig wahre. Die Befehle, die du eintippst, diesen Englisch, also lerne Englisch. Aber das ist, glaube ich, international nicht überall so. Also ich kann mich daran erinnern, dass, glaube ich, gerade im asiatischen Raum wird sehr häufig nach lokalisierten Dokumentationen gefragt. Da hat Tanja vielleicht ein paar Einblicke.
Ja, ist definitiv so. Also wir schauen ja auch bei dem, was wir übersetzen, wir schauen uns eben auch die Zugriffszahlen an, weil wir es ja auch alles zum Glück eben öffentlich verfügbar haben auf der Homepage. Und es ist schon so, dass in den asiatischen Ländern tatsächlich deren Muttersprache, die Versionen werden mehr gelesen als die englischen. Und wir haben tatsächlich auch für bestimmte Märkte eben nach und nach noch mehr asiatische Sprachen mit ins Programm quasi aufgenommen, weil wir eben gemerkt haben, es funktioniert da definitiv besser, wenn du eine lokalisierte Version der Dokumentation hast. Ist einfach für bestimmte Märkte unablässlich. Und gerade in Asien ist es zum Teil noch so. Ich meine, in Frankreich, wo man ja auch lange gesagt hat, Franzosen lesen meistens nur Französisch, da ist es, glaube ich, gar nicht mehr so schlimm. Was heißt so schlimm? Es ist nicht mehr so, das hat sich auch geändert. Und ich meine, auch das sieht man durchaus. Wir haben ja auch Kollegen in China zum Teil. Zum Teil ist deren Englisch auch super gut schon. Also das ändert sich auch, denke ich, im Laufe der Zeit noch. Aber im Moment ist es trotz allem noch so, dass für bestimmte Märkte die Lokalisierung eben durchaus wichtig ist. Und dass, auch wenn du englische und lokalisierte Versionen da zur Verfügung stellst, für manche Märkte immer die lokalisierte die wichtigere ist, im Moment zumindest noch. Kann sich, wie gesagt, im Laufe der Zeit noch ändern. Hat sich auch schon, finde ich, viel getan. Aber bislang ist es so.
Das heißt, ihr habt dann auch eine Analytics, die im Hintergrund läuft und ihr könnt dann ganz gut messen, wie ist das Benchmark der einzelnen Seiten, wo ja. kann man die Doku verbessern, was ist vielleicht zu lang, bis wohin scrollen Leute?
Ja, das schauen wir uns tatsächlich jetzt seit ein paar Jahren alles im Detail an. Ist natürlich auch eine Menge Arbeit, die Daten zu erheben und sie dann zu analysieren. Aber es hat uns tatsächlich bei vielen Entscheidungen, die wir in den letzten Jahren getroffen haben, auch geholfen, muss ich wirklich sagen.
Ja, das war auch meine Lessons learned aus eurem Vortrag, dass man ja, ich meine, es muss ja nicht Google Analytics sein, aber es gibt ja auch Open-Source-Varianten, die Richtig. Man selbst hosten kann. Und wenn man einfach eine Doku hat und das damit reinpackt, dann kann man ja genau sehen, welche Seiten werden so gar nicht durchgelesen oder nur zur Hälfte. Das ist natürlich schon sehr, sehr praktisch. Wäre das auch was für das Octoprint-Projekt, Gina? Oder macht ihr sowas vielleicht schon?
Ich habe mir tatsächlich gerade ein To-Do an mein Whiteboard geschrieben, dass ich meine selbst gehostete Analytics-Instanz mal auf die Doku-Seite vielleicht klatschen sollte, weil tatsächlich, da habe ich sie nicht. Ich habe sie in der Knowledge Base, also im Forum. Mhm. Ich habe da jetzt auch nicht so fein detaillierte Informationen, die dabei rausfallen, aber was mich zumindest mal interessieren würde, wäre tatsächlich, ich habe halt momentan immer noch so einen Schwung von Altversionen, Altversionsständen jeweils auf docs.octoprint.org gehostet, ob die überhaupt benutzt werden. Weil wenn nicht, dann kann ich mir eine Menge Arbeit sparen. Ja, das war gerade ein gutes Stichwort für mich wirklich, weil ich saß hier gerade und habe so gedacht, Moment, habe ich? Nee, ich habe nicht. Das ist blöd. Warum habe ich nicht? Und ich benutze halt nicht Google Analytics, da bin ich schon seit Jahren weg von. Ich habe halt eine selbst gehostete Plausible Instance und mache damit alles. Die ist auch selbst gehostet und alles. Das heißt, da bin ich auch, was die Daten angeht, die einzige Eigentümerin quasi. Mhm. Ja, das ist mir aus Privacy-Sicht äußerst wichtig, gerade bei einem Open-Source-Projekt.
Verstehe ich.
Aber ja, dann werde ich das wohl heute noch machen.
Spannend. Plausible kannte ich gar nicht. Ich habe Pivik hieß es früher, jetzt heißt es Matomo seit ein paar Jahren. Das habe ich halt seit 15 Jahren auf meinen Webseiten. Und da kriegst du halt auch echt interessante Trends mit, wenn du es lang benutzt. Zum Beispiel auch sowas wie, Leute lesen nicht mehr gerne. Und Klickraten gehen nach unten, wenn du mehr als, keine Ahnung, 2-3 Minuten Lesezeit für einen Artikel einkalkulierst. Ja. Und das ist halt so No-Hanging-Fruit. Ne? Ich meine, du hast es und dann packst du halt die Doku mit rein und kriegst vielleicht echt wertvolle Hinweise. Ja. Also war für mich auch so ein Game-Changer-Moment. Wieso mache ich das eigentlich nicht schon? Ja.
Gut, auch da ist natürlich wie mit allen Daten, ist immer die Frage, manchmal lassen sie natürlich mehrere Formen der Auswertung zu oder mehrere Auslegungen zu. Da muss man natürlich dann auch immer noch mal schauen. Aber es gibt zumindest schon mal ein paar Hinweise. Wie gesagt, hat uns doch ein gutes Stück weitergebracht in den letzten Jahren. Und ja, es gibt ja noch andere Methoden, wie man dann vielleicht verifizieren kann, ob die Annahme, die man aufgrund dieser Daten getroffen hat, jetzt wirklich richtig waren. Das sieht man dann schon. Aber es ist auf alle Fälle besser, als voll ins Blaue rein quasi zu schreiben und zu veröffentlichen, weil no feedback ist immer eigentlich das schlechteste Feedback, was man kriegen kann. No feedback at all.
Absolut. Ja. Da gehe ich mit. Ja, eine Frage, die sich mir jetzt noch stellt. Wir haben jetzt so ein bisschen über die ganzen Painpoints gesprochen, welche Tools ihr so benutzt, was besonders aufwendig für euch ist und was wäre denn so ein Tipp, den ihr jetzt abschließend unseren Zuhörenden mitgeben wollt, wenn die selbst mal zu so einer Doku beitragen wollen oder vielleicht einfach selbst anfangen wollen, Dokus zu schreiben für die Dinge, die sie tun. Was wäre ein guter Tipp, damit es von Anfang an gleich einfacher ist?
Versuch dich in die Person rein zu versetzen, die die Doku liest. Schreib sie nicht für dich, schreib sie für die Person, die die Doku liest. Das ist für mich der Grund, warum ich bis heute keine Endanwender-Doku für Octoprint habe, weil ich weiß, dass ich das in dem Fall nicht kann. Ich stecke so tief in dem System drin, ich weiß, dass ich nicht wie ein absoluter Neuling für Octoprint dieses Produkt sehen kann und beschreiben kann, wie die ersten Schritte darin zu machen sind. Das muss ich Leuten überlassen, die da nicht so tief drin stecken. Und das wäre halt auch der Punkt, wenn du merkst, du kannst das nicht, du kriegst diese Brille einfach nicht aufgesetzt für die Person, die das liest, dann such dir jemanden, der es kann. Weil, ja, also man muss es ja nicht selber machen. Vielleicht findet man ja jemanden, einen Contributor, der total begeistert ist und nichts anderes will, als diesem Projekt zu helfen zu besserer Doku. Dann halt kollaborieren und entsprechend das aufsetzen und so weiter. Aber halt bitte nicht einfach nur Doku schreiben für dich selber nach dem Motto, ich habe ja Doku geschrieben, sondern Doku schreiben, die halt eben auch wirklich funktioniert. Und keine Changelogs aus dem Gitlog regenerieren, bitte, danke.
Sehr gut.
Aber ein Changelog haben, das ist auch noch so ein Punkt, ne? Aber
ja, absolut wichtig. Wie sieht es bei dir aus, Tanja? Hast du noch einen guten Tipp?
Ich habe dem tatsächlich nichts hinzuzufügen. Das wäre 100% auch meine Antwort gewesen. Versetz dich in die Anwender rein, in die Zielgruppe. Und wenn du selber nicht kannst, such dir eben Leute, die, also entweder du schreibst, entwirfst was und lässt es dann andere, die eine andere Brille aufhaben, Korrektur lesen und dir eben Rückmeldung geben, was funktioniert oder wo ist zu viel Info oder wo fehlen mir vielleicht auch noch Schritte, die für jemanden selbst, der tief in der Entwicklung des Produktes oder der Software steckt, total offensichtlich sind. Aber diese Brille oder die Schuhe zu wechseln auf die Anwendersicht, das finde ich nach wie vor, das ist für mich ja der Haupttipp, den ich auch nur geben kann.
Sehr schön. Dann danke ich euch für den Input. Also ich fand das total bereichernd, mal so zwei komplett unterschiedliche Kontexte im Sinne von Dokumentation kennenzulernen. Hab super viel mitgenommen, auch an kleinen Tipps, was man noch besser machen kann. Und ich hoffe, den Zuhörenden draußen geht es genauso. Aber vielen Dank, Tanja und Gina. War sehr schön mit euch.
Danke.
War mir auch eine Freude.
Dann an euch, liebe Zuhörende, vielen Dank fürs Zuhören und hört auch gerne morgen wieder rein, wo wir bestimmt ein anderes interessantes Thema in unserem Adventskalender haben. In dem Sinne, bis dahin.